Hallo Freundinnen und Freunde, es ist ja schon ewig lang her, seitdem ich das letzte Mal Besuch in diesem Podcast hatte. Und deswegen dachte ich mir, hey, es ist wieder an der Zeit, eine Stargästin einzuladen. Und deswegen war heute die wunderbare Kathi hier am Start. Wer die Kathi ist und was sie genau macht, das erfahrt ihr gleich in der Folge. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass sie eine ganz tolle Person ist und ich bewundere echt, wie fleißig und kreativ sie ist und was sie so alles auf die Beine stellt. Dazu quatschen wir gleich. Also wir haben über ihre Projekte geredet, sie betreibt nämlich einen Foodblog und aber auch über Essen auf Social Media, also welche Foodtrend gibt es, über Werbung haben wir gesprochen, über generell den Umgang mit Social Media. Das heißt, das hat sich so ein kleines Gespräch entwickelt. Ich habe ein paar Fragen gestellt, aber es war nicht wirklich was Faktenbasiertes, sondern eher so unsere Gedanken zu dem Thema. Und ich hoffe, euch gefällt das. Ich war auf jeden Fall sehr dankbar, dass Kathi zu Besuch war. Ich fand es echt eine ganz tolle Gästin und ich fand es sehr cool, was sie so alles erzählt hat. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch auch und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir so eure Gedanken zu dem Thema schreibt und auch unbedingt Feedback, weil ehrlich gesagt war das ein bisschen ungewohnt, wieder so face-to-face aufzunehmen, weil das wie gesagt schon so lange her ist. Also es war natürlich ein ganz tolles Gespräch und ich habe sehr genossen, mit der lieben Kathi zu sprechen, aber irgendwie musste ich mich auch wieder dran gewöhnen. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach so schreibt, hey, wie ihr diese Folgen fandet und was ihr davon haltet, ob ihr gerne mehr davon hören wollt. Aber ich lasse euch jetzt schon in Ruhe. Ich würde sagen, wir starten los mit der Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Als erstes mal nur, damit Leute ein bisschen so wissen, du hast einen Foodblog. Wie heißt denn der? Was machst du da?
Also danke mal für die Einladung. Endlich haben wir es geschafft. Ich war schon sehr excited. Ich bin die Kathi, für alle, die mich nicht kennen, wahrscheinlich die meisten. Und ich habe einen Foodblog, der heißt Une Petite Cuisinière. Das ist französisch und kompliziert. Ja, auf Instagram ist es Une, also UNEPT und dann Cuisinière. So eine kleine Köchin heißt es eigentlich.
Voll. Das ist, ich finde den Namen voll schön, aber teilweise urschwierig zum Aussprechen. So, auch wenn du französisch hast, bin ich immer nur so Cuisinière.
Aber ja, das ist ein bisschen kompliziert zum Aussprechen, aber.
Wann hast du denn eigentlich gegründet, den Blog?
Ich war fast 2 Jahren, also ich glaube veröffentlicht habe ich ihn vor 1,5 Jahren, aber als ich vor 2 Jahren aus dem Ausland zurückgekommen bin, hatte ich 3 Monate Sommerferien statt 2 und alle hatten halt noch in Juni Schule.
Oh, voll cool.
Und ich war so, wow, es wird mir langweilig, wenn ich halt nichts mache. Ja. Und dann war ich so, okay, keine Ahnung, ich koche gern, probieren wir das mal, also komplett planlos.
Wahnsinn, echt, ich dachte, du hast den schon viel länger, weil du so aktiv bist und schon eine Followerschaft hast. Also voll cool. Und was genau machst du da? Also Foodblog kann ja vieles sein.
Also hauptsächlich mache ich eigentlich Rezepte. So gesunde Rezepte, relativ gesunde Rezepte,
ja, doch,
die einfach nachzumachen sind und halt auch gut schmecken. Weil ich glaube, es gibt so viele Rezepte überall auf Instagram, Social Media oder generell auch in gedruckten Kochbüchern, die gesund sind, aber wo du das immer schmeckst, dass sie echt gesund sind.
Ja.
Und das mochte ich halt überhaupt nicht und ja.
Also so ein Mix aus gesund und einfach
halt
und
so,
lecker.
Ja, so gesund, dann so ein bisschen mit Balance. Und dann mache ich halt auch manchmal so Blogposts, so einmal im Monat oder zweimal, wo ich eben ein bisschen andere Sachen auch noch mache. Oder halt auch so ein bisschen so essen gehen, Restaurant-Guides.
Ja, voll. Oh, das sieht immer so gut aus. War davor schon irgendwie so das Kochen da und wie bist du da überhaupt auf die Idee gekommen?
Also
außer,
dass
es langweilig war.
Ich habe immer gerne gekocht und eben im Auslandsjahr, da war das Essen nicht sehr gut, so dass wir halt immer selber gekocht haben fast.
Echt? Oh aber du warst doch in der Schweiz, oder?
Ja.
War das nicht gut?
Überhaupt nicht gut. Und wir wollten halt jetzt auch nicht jeden Tag bestellen. Es gab halt 3 Restaurants in dem Ort, die kannten wir dann halt auch auswendig. Deswegen haben wir halt immer gekocht oder oft gekocht und dadurch, ich weiß nicht, ich glaube auch im Lockdown haben sehr viele einfach die Liebe zum Kochen so bekommen oder gelernt, wenn man es mal macht. Das ist irgendwie, es hat was.
Ja, voll. Also ich liebe Kochen auch, aber ich kann es nicht so toll wie du. Also ich bin echt jedes Mal begeistert, was du da alles zauberst. Eben, was ich so bewundere, neben dem, dass du versuchst, das gesund zu machen, aber trotzdem das nicht gesund schmeckt, sondern irgendwie noch gut ist, also den Mix, aber es ist ja auch viel vegetarisch oder vegan, dass du so aktiv bist. Also, dass du wirklich jeden Tag was postest und Die ganze Zeit kommen neue Rezepte und neue kreative Ideen und dann hast du das Projekt. Also wie viel Zeit investierst du da überhaupt neben der Schule und allem in das Projekt
hinein? Eigentlich sehr viel Zeit. Also es ist wahrscheinlich eh schon so ein Halbzeitjob. Also ich glaube schon, dass ich so mindestens 20 Stunden die Woche investiere. Halt je nachdem, wie viele Projekte ich damit gerade am Laufen habe, mehr oder weniger. Ja, aber schon recht viel, weil das Ganze halt Kochen, Fotografieren, Bearbeiten, Schreiben, dann wem anderen schicken, wenn es so für wen anderen ist, dann wieder so Feedback und Bearbeiten. Es ist sehr viel Zeit, aber es macht sehr viel Spaß, deswegen ist es nicht so Job.
Ja, voll. Aber wie trennst du das dann? Also weil Essen gehen ist ja teilweise dann so, okay, Liebe, weil du liebst Essen, aber andererseits ist es auch so, okay, ich poste jetzt was darüber, also ein bisschen ist es auch Arbeit.
Also das kommt drauf an. Weil wenn ich zum Beispiel mit Freunden essen gehe und wenn ich da eingeladen werde und einfach nur so eine Story auf Instagram mache oder was, dann ist das halt irgendwie gar nicht Arbeit. Und da poste ich auch nicht immer was, sondern nur, wenn ich Lust habe. Wenn ich aber so wirklich gescheit fotografiere, dass die Restaurants die Fotos auch verwenden können, dann ist es halt Arbeit. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jede Woche machen würde.
Aber machst du das dann auch alleine oder machst du das so, kombinierst du das dann so mit Freunden essen gehen und Fotos machen?
Das kombiniere ich dann meistens, weil allein essen, dann hat man halt auch sehr wenig zum Fotografieren, halt meistens, wenn man mit Leuten ist. Und ja, die dürfen dann oder müssen mitkommen, je nachdem, wie sie sehen.
Ich bin immer ganz neidisch und bin so, nimm mich mit.
Kommt noch next time, so.
Genau, unbedingt. Und du hast ja schon ziemlich viel gemacht, wir können noch ein bisschen so über Projekte reden, aber was war so das größte Highlight, so du bist so, wow, okay, ich habe echt was erreicht mit meinem Blog, mit meiner Instagram-Seite?
Also für mich, ich glaube so mit dem Blog das größte Highlight war schon so eine die Kooperation mit Spar. Das war so eine Testkooperation, im April ist die rausgekommen, eben mit so gesunden Rezepten und das fand ich halt, da war ich schon ein bisschen stolz.
Ja, das ist so cool. Das
fand ich schon cool. Ja, aber auch das mit dem Neni finde ich halt, weil es ist mit denen so schön zusammenzuarbeiten, weil die so freundlich, lustig sind. Also das ist halt so mehr so mein Persönliches. Und das andere ist halt für den Blog. Also mit Spaß mehr für den Blog so ein Milestone.
Wann strugglest du so ein bisschen? Also ist es irgendwann so, dass du bist, wow, es ist gerade urviel. Du wirkst immer voll entspannt und gleichzeitig machst du so viel. Wir haben ja alle noch, gehen zur Schule und haben noch Schularbeiten und so. Und ich finde, bei dir merkt man null, wann hast du jetzt Schulstress oder irgendwann anderen Stress und wann machst du Blog? Weil es irgendwie, bleibst du sehr konstant in deiner Leistung oder deinem Posting.
Ja, vielleicht wirkt es bei dir mehr so, aber bei mir ist es schon so, wenn ich jetzt mehr Schulstress habe, dann bin ich so, Gott, ich habe zwei Tage so halbe Stories gemacht und so nichts Gescheites. Also ich merke es schon, aber wahrscheinlich fällt es da nicht so auf.
Ja.
Aber ich mache schon eigentlich, also ich mache jede Woche was für den Blog. Auch kochen meistens so ein Rezept, mindestens die Woche halt, meistens dann so zwei, drei, vier, je nachdem wie viel. Aber eigentlich mache ich jede Woche was. Und es geht sich halt irgendwie immer aus, weil man findet immer irgendwo Zeit, was zu machen. Und wenn es so in der U-Bahn ist und dann schreibe ich die Rezepte und Blogposts oder dann schaue ich, keine Ahnung, suche ich die Hashtags raus, schreibe die Captions. Also man findet immer irgendwo Zeit. Es kommt irgendwie nur darauf an, wie man sich es einteilt.
Voll. Und das Coole finde ich eigentlich sowohl bei deinem Projekt als auch bei meinem, dass man so unabhängig ist. Also du musst jetzt nicht, du hast keine Deadline, du kannst dir selber Deadlines machen, aber theoretisch kannst du um 23 Uhr was bearbeiten oder um 8 Uhr in der Früh. Also du bist voll frei in deiner Gestaltung.
Ja, eigentlich. voll. Das ist halt das Gute. Das macht es auch irgendwie mehr so zu einem Hobby, also zu einem Job. Weil dann ist man so, okay, wenn ich jetzt wirklich keine Lust habe, was halt sehr selten der Fall ist, aber wenn ich wirklich keine Lust habe, dann macht man es halt nicht.
Ja, voll. Und wie ist es eigentlich so mit den Rezepten? Wie kreierst du da eigentlich deine Rezepte? Wie werden die zu deinen Rezepten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also vor Corona und jetzt Gott sei Dank wieder, kam auch viel so vom Essen gehen und vom Reisen, dass ich so also verschiedene Sachen probiert habe. Ich probiere immer sehr gerne sehr viele verschiedene Sachen. Und dann mir da ein bisschen Inspiration geholt hat. Oder auch, ich gehe sehr gerne am Markt einkaufen. Und dann schaue ich halt, okay, was ist jetzt gerade in Saison und sowas würde gut womit zusammenpassen. Oder einfach so Kochbuchbücher durchstöbern und mir einfach so Gedanken machen. Es ist auch so, weil mein Feed ist ja so farbenverlaufend. Und dann denke ich halt, okay, was ist jetzt zum Beispiel grün? Und dann denke ich mir, okay, was könnte ich so mit grünem Essen jetzt so machen? Und ein bisschen so.
Voll cool. Ihr müsst unbedingt vorbeischauen, sowohl auf Instagram als auch beim Blog, weil dein Feed ist so fancy, muss ich sagen. Also, es ist voll schön. Ich bin nur so, wow, wie machst du das? Okay, ja, voll. Weil das Tolle finde ich auch bei deinen Rezepten, dass es immer was Eigenes hat. Also so, sei es Kombinationen, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Oder, also ich habe so, deine Rezepte, die es bei dir gibt, habe ich davor noch nie so gelesen. Natürlich hat jeder schon mal Spaghetti gekocht, so ist kein Ding. Aber du machst es halt nochmal so mit Katis Blick auf die Dinge.
Ja, das finde ich so cool. Es gibt so Tausende, wenn nicht Millionen, Millionen nicht, aber Hunderttausende Foodblogs oder Rezepte online. Und man muss halt ein bisschen was Spezielleres machen. Also, okay, wenn es 100.000 Tiramisu-Rezepte gibt, wieso sollte man dann das machen?
Ja.
Dann verliert sich für mich so ein bisschen der Sinn, weil, okay, es ist halt vielleicht besser als das andere, aber so, es ist halt schon irgendwie immer das Gleiche. Und es soll ja abwechslungsreich sein, finde ich.
Ja, voll. Dann kommen wir gleich zu meinem, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr wisst ja, es gibt keine Folge ohne Research bei mir. Wobei, diesmal hält sich es eh relativ in Grenzen. Aber weil wir schon darüber geredet haben, so ja, dass du auch Essen gehen teilst und so, eine Frage noch. Gibt es irgendwann, dass du was kochst, wo du das dann nicht irgendwo dran denkst, das zu posten oder so? Also wenn du jetzt was Aufwendiges kochst, natürlich jetzt vielleicht Nudeln mit Tomatensauce nicht, aber halt, wenn du irgendwas Aufwendiges kochst, denkst du immer dran, das zu posten? Oder bist du manchmal so, okay, ich habe eh schon so viel Content, muss ich jetzt nicht noch posten?
Jetzt zu Hause,
ja, genau,
so, dass ich sie in die Story gebe, genau. Oder so. Nein, also ich denke definitiv nicht immer dran. Und manchmal möchte ich es auch einfach nicht, weil ich bin irgendwie, es muss halt nicht jeder auf der Welt sehen können, was ich zu jeder Mahlzeit zu mir nehme. Manchmal möchte ich es auch einfach nicht eben und manchmal denke ich einfach nicht dran.
Ja, voll. Weil das Ding ist ja schon, dass Essen-Posts eine der meisten Dinge sind, die auf Social Media geteilt werden. Ich glaube, jeder, sei es jetzt Foodbloggerin oder einfach normaler Userin, postet sehr gerne sein Essen, irgendein Boomerang oder ein Foto, wenn man essen geht, weil es so fancy ist. Und das fand ich sehr spannend, weil es gab so eine Studie, da haben sie herausgefunden, dass so Essensposts eine der meisten Dinge sind, die konsumiert werden, also wenn sie gepostet werden. Und auch, dass Videos sehr viel länger geschaut werden als andere Videos, also zum Beispiel so Videos, wo dann das Rezept vorgekocht wird und so. Ich glaube jetzt vor allem Reels sind jetzt auch total in, wo man einfach so zeigt, wie das schnell geht und dann hat man das fertige Gericht. Und dass man auch, es entwickelt sich auch der Trend, das muss ich leider auch bei mir bemerken, dass man viel mehr auch während dem Essen Social Media konsumiert, also jetzt nicht produziert für Social Media, sondern dass man so beim Essen dann sein Handy rausholt und auf Social Media ist. Wie ist es bei dir? Bist du eine voll strikte Esserin, dass du bist, okay, jetzt esse ich, jetzt konzentriere ich mich darauf? Oder bist du schon so, dass du am Handy bist, wenn du alleine isst? Natürlich.
Also wenn ich alleine esse, am Handy bin ich eigentlich nicht wirklich, weil irgendwie brauche ich zwei Hände zum Essen und dann habe ich keine Hand für das Handy. Yeah. Aber was ich schon manchmal mache, ist einfach so Videos schauen oder Podcasts hören. Podcasts hören mache ich, weil es ist irgendwie so, als würdest du mit jemandem reden und der redet halt gerade.
Ja,
ja, Videos schauen ist halt schon immer ein bisschen bearbeiteter. Aber so am Handy, keine Ahnung, ich kann das nicht. Es funktioniert nicht, da brauche ich hier noch eine Hand.
Das ist eh, glaube ich, nicht so gut, weil eigentlich sollte man sich ja bewusst aufs Essen konzentrieren, theoretisch. Ja. Aber manchmal muss es halt sein. So, wenn ich so alleine bin ich manchmal so, okay, ich brauche Beschäftigung.
Ja, schon. Ja, aber auch wenn man, ich meine, in Gesellschaft ist, dann konzentriert man sich ja auch eher aufs Gegenüber, also aufs Essen.
Ja, oder? Also das finde ich auch gar nicht so, wenn man so mit der Family sitzt und dann sind alle am Handy, das finde ich auch total komisch.
Nein, das ist... Ja, irgendwie zuerst und gerade immer so was Gesellschaftliches.
Ja.
Halt, natürlich gibt es Tage und Momente, wo man halt alleine ist, weil es gerade passt oder nicht anders geht, aber irgendwie ist Essen schon so gesellschaftlich und dass man plaudert und austauscht und so sitzen bleibt.
Genau, und das war ja genau der Punkt, dass quasi diese Essensposts kritisiert worden sind, weil halt alle das Bedürfnis haben, okay, ich bin jetzt fancy essen, ich muss jetzt was teilen. Und dann, ich habe das früher gleich auch öfters gemacht, dass ich so Essen fotografiert habe. Und das ist ja auch irgendwie blöd, weil das unterbricht so ein bisschen so das Gespräch, dann kommt das Essen und dann muss man erstmal von allem Fotos machen und so. Also jetzt persönlich, jetzt nicht als Buchlings. Yeah. Und das, aber es hat dann angeblich eine Studie gegeben, die herausgefunden hat, dass nach einem Foto machen das Essen besser schmeckt. Und das fand ich total spannend.
Echt?
Ja, dass so, du machst das und dann schmeckt es dir irgendwie besser.
Ja, man sagt ja, man isst doch mit dem Auge. Also vielleicht, wenn man dann länger anschaut.
Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn man sich so die Zeit noch kurz nimmt, das anzuschauen, nicht gleich sofort los ist.
Ja, yeah, cool.
Aber, und da wurde auch noch ein Punkt gemenschen, den ich ganz interessant fand, nämlich, dass schon immer irgendwie so ein bisschen die Faszination da war mit Essen. Zum Beispiel, Leute haben ja auch Stillleben gemalt, also einfach Essen, das da lag, gemalt. Und es gibt auch Gemälde von Festessen von irgendwelchen aus dem 16. Jahrhundert oder so. Und so habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist so quasi unser modernes Stillleben, so ein bisschen, dieses Foto.
Das stimmt.
Voll, irgendwie voll spannend. Aber, was ich auch noch ein kleiner Funfact, was ich lustig fand, weil man ja, das wäre vielleicht ganz für dich praktisch, wenn du so für deinen Blog irgendwo hinreist, aber es gibt in London und in Tel Aviv Restaurants, die helfen, gute also Essensfotos zu machen. Also die haben dann so Equipment, die haben dann so Selfie-Sticks und Kameras und so. Und in Tel Aviv haben die so Teller, die so extra, glaube ich, breit sind, damit halt ein guter Hintergrund ist, damit du das Essen gut fotografieren kannst. Also, das fand ich irgendwie total lustig, dass sie das so...
Das ist U-Smart. Auch U-Smart ja. Für die Restaurants, fürs Marketing.
Ja, eben.
Wenn es besser ausschaut, kommen mehr Leute.
Ja, über das Marketing sprechen wir eh noch gleich. Aber natürlich ist der ganze Einfluss so, schmeckt es wirklich besser und inwiefern ist das Auge mit und so, das weiß man nicht genau. Ich fand es irgendwie ganz interessant. Und deswegen wollte ich dich jetzt noch fragen, so... Inwiefern produzierst du nur oder konsumierst du auch viel? Also du hast ja gesagt, du lässt dich ja schon ein bisschen inspirieren, auch bei Kochbüchern, bei Reisen und so. Wie ist es auf Social Media? Hast du da, weil manche Leute wollen ja bestimmt beeinflusst werden und manche wollen extra nicht, damit sie nicht irgendwas klauen oder übernehmen oder so?
Ja, also das mache ich auch gar nicht. Wenn ich irgendwo ein Rezept sehe, dann kann ich das nicht nachmachen. Also dann schaue ich auch gar nicht so, wie die es machen. Halt wenn ich ein Rezept sehe und mir denke, okay, das könnte gut schmecken, dann probiere ich es halt selber aus. Mhm. Aber sonst generell zu konsumieren auf Social Media mache ich eigentlich sehr wenig, muss ich sagen. Halt ich schaue schon so Stories an und Posts von Leuten, die ich folge, aber so auf dem... So, wo einem Sachen vorgeschlagen werden, da schaue ich eigentlich fast nie drauf. Ich weiß nicht mal wieso, aber irgendwie habe ich dafür vielleicht eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne. So 3 Fotos oder Videos reicht es mir.
Ja, vor allem du bist ja auch schon die ganze Zeit so umgeben davon.
Das stimmt auch. Ich denke mir auch, ich verbringe halt jetzt schon sehr viel Zeit auf Social Media. Einfach weil ich es halt so unter Anführungszeichen arbeite.
Ja.
Und da möchte ich nicht noch mehr Zeit so dort verbringen, sondern mehr so. Im echten Leben.
Das stimmt.
Aber ich mag schon so konsumieren, wenn wir es so nennen. Weil es gibt halt schon sehr viel, finde ich, qualitativ hochwertigen Content. Man muss den halt filtern.
Ja.
Weil natürlich ist jetzt nicht jede Story oder jeder Post hat unbedingt einen Wert für einen.
Ja.
Aber es gibt schon sehr, sehr viel, wenn man das Richtige anschaut. Und das mag ich dann schon, weil man...
Ja. Also das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe gleich meine ganze For You-Page ist voll mit Essen. Also ich bin wirklich so, dass ich mir so viel Essen anschaue. Also eben mit deinem Blog und dann mit ganz anderen. Ich folge nicht so vielen Leuten, aber es wird mir halt viel vorgeschlagen. Und dann liebe ich das. Und vor allem schaue ich mir das an, wenn ich hungrig bin. Das ist total dumm, aber ich mache es halt immer. Und dann bin ich so, oh, jetzt möchte ich irgendwann mal probieren. Oder meistens denke ich gar nicht dran, dass ich es probieren möchte, sondern mich interessiert einfach, wie das so aussieht dann am Ende, was sie da so kochen und so. Aber ich konsumiere das schon gerne, weil... Ja, Social Media hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, darauf kann man sich eher einigen. Und man kann sich inspirieren lassen und es kann auch halt natürlich schädlich sein. Aber ich mag das total gerne, so Essen zu konsumieren.
Ja, es hat irgendwas Beruhigendes, wenn man so Essensvideos anschaut und wie das dann so fertig gemacht wird. Oder es gibt auch unglaublich viele von diesen Satisfying, wenn so Kuchen glatt gestrichen werden oder sowas.
Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Und passend dazu habe ich mir so die beliebtesten Food-Accounts rausgesucht und so nach der Followerzahl, also dass natürlich die Follower bestimmen jetzt den Beliebtheitsgrad und das jetzt einerseits habe ich mir die weltweit mit den meisten Followern, das sind aber teilweise auch so einfach Persönlichkeiten, also Köche und so, die haben jetzt vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, dass sie jetzt viele Rezepte posten oder viel Essen an sich oder was sie so kochen, die sind einfach nur bekannt, aber das fand ich vielleicht ganz spannend, so ein bisschen darüber zu reden und so was die Followerschaft ausmacht und was so der Content ausmacht. Weil so weltweit die beliebtesten Food-Influencer sind, also der mit den meisten Followern ist Gordon Ramsay, das ist ja ein Koch.
Mhm.
Und ich glaube, ich weiß nicht, was du von dem so mitbekommst. Ich kenne den nur eher aus der Social-Media-Bubble, aber das so von Videos, nicht unbedingt im Koch-Kontext, sondern einfach so als Person des öffentlichen Lebens.
Okay.
Aber ich weiß gar nicht genau, kennst du? Hast du
also ich schaue sehr wenig Gordon Ramsay, weil eine Freundin von mir schaut gleich jede Episode von seiner Kochshow.
Ja.
Und sie berichtet mir immer und sie meinte, dass es alles sehr, sehr gut ausschaut, was er macht. Und ich glaube auch, er hat sich sehr hochgearbeitet von so Tellerwäscher zu so Sternekoch.
Mhm.
Also auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Person, schon mal als Person. Und dann, ja, kochen wir das sicher. Also auch genial.
Kann er sicher bestimmen.
Ja.
Und das Zweite mit den meisten Followern, also zumindest sagt das eine Statistik, das ist ein bisschen schwierig zu finden. Das wünsche ich mir bei Instagram. Ich wünsche mir, dass man so nach Kategorien suchen kann. Also man kann ja oben angeben, bei dir ist es ja, glaube ich, Gesundheit und Wellness oder irgend sowas. Bei mir ist es Podcast, dass du so draufklicken kannst und dann siehst du so andere.
Das wäre auch cool.
Das fände ich cool. aber das gab es nicht, deswegen habe ich so nach einer Statistik gesucht. Und Jamie Oliver, ist so der zweitmeistgefolgte Koch oder halt Person, die mit Essen zu tun hat. Und das ist ganz lustig, weil ich glaube, das ist so der erste Koch, mit dem ich so mitbekommen habe, kann ich mich erinnern.
Ja, er ist sehr, sehr bekannt. Also sie haben ja beide auch eigene Restaurants, wobei Jamie Oliver mehr hat, glaube ich. Er hatte ja auch
in Wien. Ja.
Nicht mehr? Nein, das hat zugemacht. Aber ja, den kenne ich unter Anführungszeichen ein bisschen besser. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht zu 100% überzeugt von ihm. Ich war in einem seiner Restaurants, hat mir irgendwie nicht so geschmeckt. Aber er ist sicher auch. Also vielleicht habe ich das Falsche genommen oder habe ich einfach einen anderen Geschmack.
Ja, Geschmäcker sind ja verschieden.
Ja.
Ich muss sagen, wir haben, glaube ich, mehrere Kochbücher von ihm. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Ich war noch nie bei seinem Lokal oder so. Also keine Ahnung, kann ich nicht bewerten natürlich. Und die dritte, damit wir das noch die Platz 3 oder Top 3 vollständig haben, wäre Reed Drummond. Sagt ihr dir was? Ihr Instagram-Name ist irgendwie anders, den habe ich jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall hat die auch irgendwie 3,5 Millionen Follower oder so.
Also es sagt mir schon was. Ich bin mir noch nicht sicher, wer das jetzt genau ist. Aber mir kommt der Name sehr bekannt vor.
Ja, ja, die macht halt eben auch so Food-Content und hat, glaube ich, auch eben Kochbücher geschrieben und so. Das haben ja eh die meisten bekannten Köche und Köchinnen. Und in so die bekanntesten Food-Accounts im deutschsprachigen Raum, also sowohl Deutschland, Österreich und der Schweiz, wäre zum Beispiel Our Food Stories, sagt ihr das was? Das ist, glaube ich, der mit den meisten Abonnenten in Deutschland.
Das sieht immer sehr, sehr gut aus.
Also verfolgst du das auch?
Ja, schon.
Und ein anderer sehr beliebter ist Pam Goes Nuts von Pamela Reif.
Ja.
Und das ist so lustig, dass das auch so, dass sie diesen Food-Teil oder von Instagram auch noch da so bekannt ist. Weil man kennt sie vor allem als so Fitness-Influencerin und von ihren Sportvideos und so. Aber mittlerweile hat sie, glaube ich, arbeitet in ihrem zweiten Kochbuch und so. Also, dass sie es auch geschafft hat, in der Sparte so bekannt zu werden. Konsumierst du da irgendwas von ihr?
Also, das ist mal impressive, was diese Frau alles macht.
Ja,
aber wahrscheinlich auch ihre Reichweite von dem ganzen Fitness wirkt sich auch auf den Food-Teil aus. Ich habe ihr erstes Kochbuch.
Ah, und wie ist das so?
Es ist sehr gesund, sagen wir so. Es ist wirklich sehr, sehr gesund. Vielleicht nicht für jedermann was, aber es ist auch sehr gut. Also, die Sachen, die ich gemacht habe, man muss halt schauen, was einem schmeckt. Aber ich habe ihre App nicht und ihre Riegel und ihre Produkte, die sie jetzt rausgebracht hat. Da habe ich nur 2 probiert, von die haben mich nicht so umgehaut, aber ich bin jetzt nicht so ein Protein-Riegel-Fan.
Ah ja,
Das Kochbuch ist schon cool, also sehr gesund.
Ja, das wirkt eben auch so. Also ich finde es richtig crazy, was die alles macht, was auf die Beine stellt, wie fleißig diese Person ist und eben mit ihren ganzen Produkten. Man sieht ja auch die ganze Zeit, die sind immer ausverkauft konstant, also die Leute lieben es ja auch. Aber ich habe auch immer das Gefühl, das ist so, da ist ja quasi kein Zucker, keine Zusatzstoffe, kein nix, also voll toll und so. Aber das ist halt, da ist halt eher der wichtigste Fokuspunkt, super gesund, glaube ich. Und das ist auch voll unterstützenswert und voll cool. Ich habe es noch nicht probiert.
Ja, voll cool. Also es ist ja auch sehr beliebt, wie du sagst, es ist ja immer ausverkauft.
So. Ja, voll. Und was ich noch gefunden habe, das sind jetzt keine Personen, die dahinter stehen, sondern einfach, da sieht man meistens keine Menschen, sondern es sind einfach nur Kochvideos. Zum Beispiel kennst du Tasty von BuzzFeed?
Ja.
Das war so, ich glaube, das war auch einer der ersten so Videos über Essen und Rezepte, die ich so geschaut habe. Mittlerweile, ich habe es voll vergessen, dass es gibt und dann habe ich drauf geschaut und die haben, glaube ich, auch 75 Millionen Abonnenten. Das war so crazy, riesig.
Die haben ja auch auf Snapchat diese Stories oder zumindest mal gehabt.
Ah, ich habe kein Snapchat. Machen die da?
Es waren einfach so Koch-Stories auf Snapchat und das habe ich immer geschaut. Also das war schon ein paar Jahre her. Aber das war auch so Food Network und Tasty.
Ja, genau.
Die hatten beide auch auf Snapchat und das war immer sehr cool.
Ja, voll. Aber ich fand das immer so cool, weil ging ja wirklich nur ums Essen. Also man hat nur die Hände gesehen immer. Und das ist so ratzfatz war schon fertig, das Essen. Ich fand das immer voll toll. Und von den veganen Accounts ist ein sehr bekannter, beliebtes Vegan Bowls. Dem folgst du ja auch, glaube ich. Und die machen, ich weiß nicht genau, was machen.
Die machen nichts selber. Also die sammeln nur so Vegan Bowls von Instagram und reposten es dann.
Ah, okay.
Also den kenne ich. Den kenne ich und die reposten halt nur.
Ja, du bist ja voller Bowl-Fan, oder?
Also
ich habe nur von Bowls gehüllt. Nein, das eh nicht, aber dass du voll viel Bowls selber machst und auch zeigst, so, die du konsumierst.
Ja, voll. Bowls sind auch praktisch, man kann einfach so es ist halt irgendwie auch nur eine Art, etwas zu servieren.
Ja.
Man kann halt alles reinschmeißen, was man will.
Ich liebe es auch. Vor allem, weil du immer unterschiedliche Kombinationen ausprobieren kannst und es schmeckt immer anders. Ich liebe es auch. Und wer, also weil, gibt es irgendeine bestimmte Person, jetzt weil wir so über die beliebtesten Food-Accounts gesprochen haben, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die, die du hauptsächlich konsumierst oder halt kennst oder so. Es gibt ja auch, man kann ja auch Vorbilder in kleineren Rollen oder so finden. Was genau und wer inspiriert dich jetzt neben Büchern und irgendwie Posts oder so? Gibt es irgendeine bestimmte Person, die dich so inspiriert, auch zum Beispiel auch inspiriert hat, zum Kochen zu beginnen oder so?
Also ich glaube, meine Großeltern, mein Opi hat sehr, sehr viel gekocht und auch sehr, sehr gerne und hat sehr gerne fotografiert. Also ich glaube, das Ganze habe ich so ein bisschen von ihm.
Voll cool, die Kombination ist perfekt für einen Foodblog.
Schon, von ihm habe ich auf jeden Fall sehr viel. Da haben wir auch immer, früher, als ich klein war, bin ich in der Küche gesessen mit ihm und habe mit ihm gekocht. Auch meine andere Omi, die kocht auch sehr gerne und sehr viel. Und auch mein Onkel eigentlich, mit dem habe ich auch schon gekocht, seitdem ich ein Baby bin. Also
voll das Familiending, ja, eigentlich.
Ja, liegt in der Family.
Oh, voll cool. Und jetzt ist deine Familie bestimmt richtig happy, dass du die immer versorgst mit dem ganzen Essen und so.
Ja, schon. Aber ich nehme halt auch viel mit, so in die Schule oder zu Freunden, weil meine Family ist nicht so auf der vegan, vegetarian Seite.
Ah, okay.
Deswegen, aber wenn ich es zu Hause koche, sind sie immer sehr happy.
Dann müssen sie gar nicht mehr selber kochen.
Ja, voll.
Ich habe mir noch ein, ist kein Spiel, aber ich habe mir eine kleine Sache ausgedacht. Vielleicht ist es ja ganz lustig und unterhaltsam, nämlich so Food Trends, weil ich kenne das bestimmt, diese Feta-Pasta zum Beispiel. Es gibt jetzt voll viel, was auch, glaube ich, von Instagram, von TikTok beeinflusst wird, dass das dann so in ist und dann machen das ja auch Sterneköche und so nach, also auf deren Art und Weise dann, aber so die Idee verbreitet sich dann ganz schnell und alle wollen das nachkochen und so. Und deswegen habe ich mir einen Artikel rausgesucht von National Geographic vom Februar, also diesen Jahres. Und der hat so ein bisschen vorhergesagt, was denn so das restliche Jahr noch in sein wird, was noch so kommt. Und da dachte ich mir, weil ich hier eine Expertin bei mir sitzen habe, eine Essexpertin, doch, du bist, für mich bist du eine Expertin, habe ich mir mal so ein paar Trends angeschaut und wir können mal drüber quatschen, so, ist es gerade ein Trend, merken wir das, glauben wir, dass es noch weitergeht oder glaubst du, dass das noch ein Trend in der Zukunft sein wird?
Vielleicht ein kurzer Disclaimer, ich habe gesagt, ich bin nicht so aktiv auf diesem Vorschlag, Feed. Also ich weiß nicht, ob ich alle kenne.
Also, ja, kein Stress.
Trend-Expertin bin ich nicht.
Ja, also du bist ja unsere Food-Expertin, sagen wir so. Und das ist ja hier in diesem Podcast ist nichts irgendwie professionell oder geprüft oder so. Deswegen nehmt uns da nicht ganz so ernst. Das ist ja nur unsere Meinung im Prinzip. Der erste, was ich weiß nicht genau, ob man sagen kann, dass ich noch nicht davon gehört habe, weil ein bisschen in der Art schon Meal Kits. Sagt ihr das was? Und die haben halt eben gemeint, dass es halt vor allem während dem Lockdown mit dem Takeaway, dass du es einfach mitnehmen kannst und so. Also Meal Kits sind so wie Kochboxen. Was ich ganz verstanden habe, sind das dann schon so wie Bowls, also so fertig, dass du es einfach mitnimmst oder ist es so, dass du noch zubereiten musst zu Hause?
Also ich glaube, das ist sowas, was man zubereiten muss, so wie HelloFresh oder so, wo man halt sich die Rezepte oder die Gerichte eben aussuchen kann und auch so kategorisieren will man vegetarisch, vegan, schnell, familienfreundlich, was auch immer. Und dann bekommt man halt alles schon genau abgemessen nach Hause und muss es nur noch kochen.
Voll, ja, und die haben eben gemeint, okay, verstehe, ich habe mir eh dabei gedacht, dass es Kochboxen ist. Ich glaube, HelloFresh kennt man eh, das ist, die sind so aktiv, so werbetechnisch. Ich glaube, das ist an keinem vorbeigegangen. Und die haben eben gemeint, ja, dass es auch nach dem Lockdown noch irgendwie in sein wird, weil es so praktisch ist, weil das halt schnell geht und man muss sich um nicht so viel kümmern. Glaubst du, das ist weiterhin ein Ding? Und hast du das schon mal ausprobiert, dass du sowas bestellt hast?
Nein, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ich wollte es schon immer ausprobieren. Aber ich glaube auch, dass es weitergehen wird, weil es wird halt nach Hause gebracht und da musst du nicht extra einkaufen gehen und hast halt alles zu Hause. Du weißt, das ist gesorgt, du brauchst nicht mehr entscheiden, was koche ich, hast alles zu Hause und kannst dann aber schnell was machen. Also ich glaube, das wird weiter wachsen.
Ja, vor allem eben, weil es so schnell geht, wenn du ganz schnell was brauchst. Ich glaube, der einzige Punkt, den ich sehen würde als Kritikpunkt, ist, dass man halt eben diese kleinen Mengen bekommt. Also man kriegt ja wirklich nur auf die Person zugeschrieben, also sei es jetzt eine Person oder bis zu vier Personen oder wie viel man halt bestellt. Und dass es dann, glaube ich, oft umweltfreundlicher ist oder ökologischer oder effizienter ist, wenn man einfach mehr davon kauft, eine größere Menge und dann damit kocht. Also man kann nicht beides haben.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber, sie haben auch so für so Staples wie so Öl, Salz, Pfeffer, das schicken sie Gott sei Dank eh nicht mit. Also ich glaube, bei sowas gehen sie eh davon aus, dass du es zu Hause hast. Und ich glaube, Obst und Gemüse schicken sie unverpackt.
Ah, das ist gut.
Also halt in der Box drinnen, aber jetzt nicht noch in Plastik oder was eingewickelt.
Der nächste Punkt, das interessiert mich auch brennend. Weil sie haben gemeint, weil jetzt kannst du ja keine Kochkurse vor Ort machen. Also, dass so Online-Kurse, Virtual Classes und so in sind und dass sie auch immer in sein werden, weil ja von überall aus der Welt dann Leute joinen können, mitmachen können. Hast du schon mal einen Online-Kochkurs gemacht?
Also, so Live-Cooking habe ich gemacht, aber einen Online-Kochkurs habe ich nicht gemacht.
Was ist der Unterschied zwischen Live-Cooking und Online-Kochkurs?
Also, ich nehme mal an, so ein Online-Kochkurs ist, wo du dich registrierst und dann vielleicht so alle in einem Zoom-Meeting sind. Also, so stelle ich mir das vor. Und Live-Cooking ist halt so auf Instagram, wo du so live gehst und dann halt kochst. Ah. Und dann schalten halt alle ein, aber du siehst die anderen nicht, aber sie sehen dich.
Wie war das so?
Das war echt lustig. Es war sehr unterhaltsam. Ein paar Fails passiert, aber es war...
Was hast du gekocht?
Shakshuka. Das war mit Neni. Es war sehr lecker. Ich kam nicht mehr zum Fotografieren, weil sie schon weg war, nachdem ich so 2 Minuten aus der Küche war. Das war sehr lustig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es haben auch einige mitgekocht, was dann auch schön ist zum Sehen.
Ja, voll cool.
Ich weiß nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das so bleibt. Weil es sind halt alle zu Hause gewesen. Dann hat halt jeder Zeit einzuschalten und zu kochen. Ja. Und man freut sich, wenn man mal ein bisschen Unterhaltung hat.
Das stimmt.
Aber jetzt ist es halt so, okay, dann geht man mal essen, dann ist man mal wo eingeladen, dann geht man dorthin. Vielleicht wird es bleiben. Ich glaube nicht mehr in dem Ausmaß vielleicht.
Ja, aber das ist schon irgendwie crazy, oder? Wenn man jetzt so bemerkt, was Essen gehen für einen Einfluss für uns alle hat. Also ich glaube, so mit den Öffnungen waren alle so, okay, endlich kann ich irgendwie draußen essen gehen, endlich kann ich essen gehen und so. Also voll crazy, dass das so, wie stark das eigentlich, wir das eigentlich brauchen oder wir das wollen. Oh. Ich glaube, sonst ist immer, also davor war das ja voll selbstverständlich, dass du mal essen gehst oder so. Das war jetzt nicht so special.
Das stimmt halt echt. Es ist wahrscheinlich auch immer diese Verbindung mit dem Gesellschaftlichen und Sozialen.
Ja.
Weil wenn du essen gehst, gehst du ja meistens nicht alleine essen.
Ja, stimmt. Das wäre aber auch, glaube ich, mal eine spannende Erfahrung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. Jetzt momentan glaube ich nicht, aber vor allem will ich es gerade nicht. Aber ich würde es schon gerne mal ausprobieren, ob das irgendwie anders ist. So.
Ja, voll, weil in einem Restaurant ist man dann ja auch nicht im Handy oder dieses ganze externe Unterhaltung. Muss cool sein. Sollte man ausprobieren.
Ja, voll. Dann, weil wir schon darüber geredet haben, so vegan, vegetarian, gibt es so ein bisschen als Trend, dass man plant-based Fisch, also dass du, ich glaube ich, aus Karotten oder so, Fisch machst. Hast du das schon mal ausprobiert? Oder?
Ja, so Carrot Locks habe ich schon so ausprobiert. Das ist noch nicht, also meins hat nicht sehr nach Fisch geschmeckt, aber es war trotzdem sehr lecker. Aber ja, also außer so Carrot Locks habe ich noch nicht so viel plant-based Fisch, vielleicht so Scampi, aber nicht so selber gemacht. Die kauft man dann halt, also hätte ich fertig gekauft. Aber ja.
Mittlerweile gibt es ja schon so viele Ersatzprodukte, also quasi schon vorproduziert, also sei es Fischstäbchen oder Filet oder so, was vegan oder vegetarisch ist. Aber das mit dem Carrot Locks würde ich auch mal gern probieren. Ich habe das, ich glaube schon vor einem Jahr oder so mal gesehen, dass das wer gemacht hat. Und das sah, also von der Konsistenz her sah es schon aus, ein bisschen wie Lachs.
Ja, es ist auch von der Konsistenz wie Lachs. Ich möchte mal probieren, so ein wirklich, also in einem Restaurant oder wo. Damit ich vielleicht weiß, wie es schmecken sollte. So wie es ist.
Ja.
Weil wenn man so Lachs als einen Maßstab nimmt, ist das halt schwierig.
Das darf man aber, glaube ich, auch gar nicht. Weil das ist das Problem, dass so viele sind so, ja, es schmeckt aber nicht nach Huhn. So, ja, okay, es ist ja auch kein Huhn. So, es soll einfach nur eine Alternative sein.
Ja.
Okay, und dann, weil ich das in letzter Zeit noch bei dir öfters gesehen habe, so Sandwiches. Also, dass es so ein Trend sein wird, dass man viel so quasi in Broten macht und das quasi die ganze Mahlzeit ein Sandwich ist. Und das hast du ja letztens mit deiner Picknick-Edition, hast du ja so viel so gezeigt, was man kann, man so für coole Sandwiches machen. Glaubst du, ist das so ein Ding, das bleiben wird, dass man gerne auch vielleicht Picknick, weil man draußen isst und so, dass man sowas mitnimmt?
Ja, also ich glaube schon, dass das auch weiter ein Trend sein wird, weil einfach dieses ganze achtsame Essen mehr bewusst wird und jeder mehr darauf achtet, was esse ich eigentlich und was nehme ich zu mir. Und man dadurch auch einfach, wenn man in Schule, Arbeit oder Uni geht, mehr so Meal Prep macht. Und Sandwich ist halt auch urpraktisch zum Meal Preppen.
Ja, und du brauchst kein Besteck, du hast immer deine Hände. Ja, liebe ich auch. Aber das klingt vielleicht so dumm, aber ich denke öfters darüber nach, so, wow, das, was ich in meinem Körper, also was ich esse, hat wirklich einen Einfluss. So, ich weiß, das ist so, klingt total blöd, aber es ist halt so, dass wir gar nicht so genau wissen, wie sehr das so uns beeinflusst, unsere körperliche Gesundheit, vielleicht auch unsere geistige Gesundheit und so. Und das finde ich jedes Mal faszinierend und muss mich vielleicht auch öfter daran erinnern, dass es wichtig ist, so darauf aufzupassen.
Ja, voll. Ich finde, man lernt auch in der Schule irgendwie viel zu wenig darüber. Weil okay, da machst du halt den Bio durch, kurz, aber es ist eigentlich so wichtig, weil was man isst, hat eigentlich so einen großen Einfluss auf so alles. Von so Schlaf, Stress, Leistung, Merken, voll, wie viel Energie man hat. Also es ist eigentlich einfach unverrückt. Und auch unverrückt, dass wir nicht viel drüber nachdenken.
Ja, das stimmt. Was mich noch interessiert, weil wir ja schon von so Foodtrends geredet haben, ich bin nämlich nicht auf TikTok, deswegen kann ich nicht so viel sagen, ob es noch ganz viele andere Foodtrends gibt. Ich glaube bestimmt, es gibt auch diese ganzen Hacks und so, was, wie du das richtig kochen sollst und so. Natürlich ist auch viel vielleicht nicht ganz so Tolles dabei, aber was mich interessiert, weil das spaltet so ein bisschen die Meinungen, die Feta-Pasta, die ich schon vorher angesprochen habe. Urviele finden sie super, urviele sagen, hä, das ist, ich kann auch einfach normal Pasta essen, was ist jetzt daran so special? Und ich habe bei dir gesehen, du hast schon mal ein Feta-Rezept gemacht, halt nicht baked, aber halt, ich glaube mit Basilikum und Feta und so, auf deinem Foodblog. Das muss ich auch unbedingt mal nachkochen. Hast du schon die baked Feta, hast du schon mal die, also dieses Feta-Tomaten-Rezept ausprobiert, das auf TikTok so viral gegangen ist?
Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ich habe so Feta-rote Paprika gemacht. Und das war richtig geil. Das mit Tomaten habe ich nicht ausprobiert. Aber ich schätze, es wird lecker sein, wenn es Millionen Menschen machen.
Ich glaube auch. Also ich habe schon mal ausprobiert und ich finde, es schmeckt sehr gut. Aber das mit Paprika habe ich noch nicht probiert. Das muss, klingt sehr gut. Hast du das dann auch alles rein, also in den Ofen gemeinsam?
Voll, alles in den Ofen gemeinsam und dann auch gemixt. Also gleich, nur mit Paprika.
Aber hast du es dann, aber weil hast du den ganzen Paprika reingetan und dann geschnitten?
Nein, oder? Zuerst geschnitten.
Okay, und dann
gebacken.
Okay, erstmal. Mach.
Aber ich finde, bei solchen Foodtrends, irgendwie erwartet man oft mehr, als es ist.
Ja.
Weil man erwartet hat, dass es so gut ist, wenn es so viral geht. Mhm. Aber oft sind sie dann leider nicht so.
Suspekt, ja. Das ist irgendwie auch lustig, vielleicht teilweise so, wie die Kulturen sich da gegenseitig beeinflussen, weil ja Social Media, das sind ja alle, so egal von welchem Kontinent. Und dass das vielleicht auch, dass man da, manche sind so, hä, das machen wir schon seit 100 Jahren. Und manche sind so, wow.
Ja, so. Aber das ist halt auch cool, weil so, wenn du jetzt in Österreich sitzt und anstatt, dass du nur das Schnitzel und Schweinsbraten isst, lernst du halt plötzlich so Tacos kennen oder Sushi. Das ist halt schon, also natürlich nicht nur, aber halt so generell, du lernst das Essen aus der ganzen Welt kennen. Und das ist halt so cool, weil es erweitert einfach den Horizont so.
Mhm.
Es ist halt schon cool, dass man in Social Media so viele verschiedene Kulturen kennenlernen kann.
Ja, auf verschiedenen Ebenen. Und wie ist es eigentlich, weil bei dir ist es ja auch so, du kochst sehr viel aus verschiedenen Ländern, Regionen mit verschiedenen Gewürzen und so. Es gibt eigentlich gar nichts so was traditionell Österreichisches bei dir, oder hast du schon so Rezepte ausprobiert, so gesund zu machen? So, ist ja auch ein bisschen schwierig.
Es ist halt sehr schwierig.
Österreich besteht so aus Fleisch und Kartoffeln, gefühlt so
andere Rezepte. Und Fett.
Ja, genau. Halt irgendwie verarbeitet.
Aber ja, es ist halt schwer, Schweinsbraten gesund zu machen.
Ja,
weil Schweinsbraten ist halt Schweinsbraten. Schnitzel und Backhändel, es ist so, natürlich könnte man es gesund machen, aber dann wäre es eigentlich Schnitzel und Backhändel. Und sie sind halt so zu gut, also, wenn man sie abwandelt. Aber was ich unbedingt machen möchte oder schon immer machen wollte, ist ein gesunder Kaiserschmarrn. Also, weil das kann man leicht gesund machen oder Palatschinken oder so.
Mhm.
Aber sonst so Backhändel-Schnitzel, also das ist nicht. Also wenn man es gesund macht, dann schmeckt es einfach nicht so wie Backhändel-Schnitzel.
Das stimmt, kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter. Wir lassen ein bisschen so das mit dem Einfluss aufs Essverhalten vielleicht ein bisschen aus, weil wir vielleicht noch eine zweite Folge gemeinsam aufnehmen, wenn du mal Lust hast, wo wir dann nicht auf Foodblog den Fokus legen, sondern vielleicht generell mal so auf Gesundheit, Essen und so oder über was ganz anderes reden. Ich meine, wir haben bestimmt noch ganz viele andere Themen zu besprechen. Aber da gibt es auf definitiv auch sehr viel Spannendes, worüber man sich informieren kann, worüber man quatschen kann, verschiedene Perspektiven. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu groß vielleicht für diese Folge und deswegen hätte ich noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, nämlich Werbung, weil wir schon so ein bisschen drüber geredet haben, dass diese Trends zum Beispiel viral gehen oder deine Kooperationen und dass auch das Thema Essen in Werbung eine große Rolle spielt. Also ich glaube, man sieht überall, sei es jetzt auf Plakaten, auf Instagram, in Zeitungen, irgendwie Werbung für Produkte, für Restaurants oder einfach für eben gewisse Rezepte, das ist ja auch vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Werbung ist, aber oder Gewürze oder so, es gibt ja diese Produkte, Firmen, die Gewürze herstellen. Und das Spannende ist ja auch, dass Werbung auf Social Media so gut funktioniert, weil mit Bildern oder generell Werbung, dass Informationen mit Bildern leicht verknüpft werden und dann springt man leichter drauf an. HelloFresh ist ja auch zum Beispiel eine Marke, die vor allem über Social Media wirbt oder über Influencer. Das ist ja auch ein großer Punkt, dass einfach FoodbloggerInnen oder generell Personen sagen, hey, probiert es mal aus, das ist mal cool. Wie ist das denn bei dir so als Food-Bloggerin, als Person, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wie ist das, wie hat das abgelaufen, ist das abgelaufen mit Neni und dem Spar? Schreiben die dich an? Wie läuft so eine Kooperation ab?
Also das ist unterschiedlich. Manchmal schreiben sie dich an, manchmal schreibe ich sie an. Zum Beispiel bei den Coconut Bowls, da habe ich sie angeschrieben, weil ich die halt uncool finde und ihr Produkt und ihre ganze Mission. Und dann waren sie so, ja, hey, why not?
Magst du kurz erklären, was Coconut Bowls sind?
Ja, das ist eine sehr gute Idee, danke. Also das sind Schüsseln, die aus Kokosnüssen gemacht werden. Also es sind echte Kokosnüsse und diese Schale im Prinzip von den Kokosnüssen sind halt ein Abfallprodukt von so Kokosmilch, Kokosöl und allen möglichen Kokosprodukten. Und diese Firma nimmt eben diese Schalen und macht daraus halt echt schöne Schüsseln und genau, macht alles natürlich umweltfreundlich, CO2-neutral, ohne Plastik. Und sie bauen halt ihr ganzes Konzept darauf auf, dass man nachhaltig isst. Auch alle ihre Rezepte sind so vegan. Und eigentlich finde ich es eine sehr coole Marke. Und machen auch immer so Challenges, so Plastikmüll sammeln oder Low Waste, No Waste shoppen. Also das ist Coconut Bowls. Und die habe ich eben angeschrieben, weil ich ihre Mission halt sehr cool finde.
Und die auch irgendwie zu deiner Mission passt, oder?
Ja, voll, voll. Auch mit dem ganzen Gesunden. Bei Neni wurde ich eingeladen zur Kochbuchpräsentation von ihrem Neni Wien Kochbuch. Da haben sie mehrere Blogger eingeladen und dann habe ich die Familie kennengelernt und dann haben wir uns gut verstanden und dann waren wir so, hey yo, lass uns doch weiter kooperieren.
Voll cool.
Also sind sie dann auf mich zugekommen. Bei Spar wurde auch ich angeschrieben von ihnen und ja, es gibt halt leider ganz, ganz viele Kooperationen, wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Oder Kooperationsanfragen, finde ich, weil, also das sind halt so standardisierte E-Mails teilweise, weil halt dieses ganze Social Media Marketing so zugenommen hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Kooperationen was bringen, aber dann bekommt man halt so Mails so, hey, und dann kommt so nur der Instagram-Name, so nicht mal dein echter Name. Das heißt so, sie haben nicht mal so die Bio durchgelesen.
Ah, okay.
Und dann so, would you like to join our ambassador program? Und dann schreibe ich also zurück, danke, oh lieb, dass ihr mich kontaktiert habt.
Du schreibst echt zurück, okay. Voll lieb.
Ja, keine Ahnung, ich muss irgendwie zurückschauen. Aber ich habe kein Interesse und dann kommen halt manchmal so Mails zurück, so, great to hear that, so you can log in there now. Oder so, sie haben nicht mal deine Antwort-E-Mail durchgelesen.
Ja, also einfach die nächste nachgeschickt.
Ja.
Okay.
Solche gibt es halt leider sehr viele. Aber
das finde ich so lustig, weil teilweise sind diese Kooperationsanfragen als Kommentar. Das kriegst du ja, glaube ich, auch so. Und dann denke ich mir so, hä, warum macht man das als Kommentar? Warum nicht irgendwie so auf privater Ebene? Also cool, dass ihr was kommentiert.
Es geht halt schneller. Man erreicht halt schneller mehr Accounts.
Ja, das stimmt. Aber das heißt, du lehnst viel ab.
Ja, sehr, sehr viel. Ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, wenn so Leute viel Werbung machen. Mhm. Also ich bin da selbst, vielleicht auch, weil ich es mache, sehr empfindlich. Und mache halt wirklich nur diese Sachen, wo ich so wirklich überzeugt bin vom Produkt, von der Marke, von dem ganzen Drum und Dran. Also ich habe auch, glaube ich, nur 4 Kooperationen.
Was war deine erste? War das eigentlich Coconut Bowls?
Nein, die erste war das, die mache ich aber nicht mehr. Das war, da war ich ja noch sehr am Anfang, war so, oh, sehr exciting. So eine Kooperation, es war für so Kochbretter. Also,
oh, Kochbretter.
Aus Holz. Also die Firma ist wirklich cool, aber es ist halt jetzt nicht so. Das habe ich aufgehört, weil es war dann nicht so, was so zu mir gepasst hat, finde ich.
Okay.
Aber dann war ich Pastafani. Ist diese Bio-Pasta aus Österreich, die halt echt gut ist. Und ich sage auch nie so fix zu, bevor ich was nicht probiert habe, weil, keine Ahnung, ich kann das ja nicht machen, wenn ich so bin. Ja, fix, machen wir eine Kooperation. Und ich so, weiß nicht mal so, was ich bewerbe. Also da schaue ich halt immer davor, so okay, was ist so überhaupt, wofür steht diese Marke, was macht die, wie sind die Sachen.
Aber schicken die dir dann was zu, dass du probieren kannst?
Ja. Yeah.
Oder kaufst du es, okay. Weil mich interessiert das so voll, wie das so, weil das wird ja bei anderen Influencern auch so stattfinden. Das heißt, die schreiben dich an und du sagst dann, ja okay, aber ich würde es gerne mal probieren, bevor ich euch fix zusage, oder wie läuft das dann ab?
Okay. Also manche sagen auch gleich, ja natürlich kannst du vorher probieren, bevor du uns eine fixe Zusage gibst. Und manchen schreibe ich es halt.
Okay. Und dann, wie lange lässt du dir so Zeit, um das zu probieren? Also, und dann,
also meistens, wenn es kommt, dann probiere ich halt ein paar Sachen aus und dann entscheide ich eh, ob es schmeckt oder nicht. Und halt das eine, ob jetzt das Produkt cool ist oder nicht, und das andere für mich ist auch so, wofür die ganze Marke steht.
Mhm.
Also Pastafari ist auch alles zum Beispiel so für so Nachhaltigkeit und Regionalität. Neni ist halt so Life is beautiful und dieses ganze Lebensfrohe und dieses Teilen beim Essen und Coconut Boots eben auch für das ganze Nachhaltige und so. Also ja. Yeah.
Also voll cool. Also hier, das ist keine Werbung für die, sondern das ist der ganze Werbungteil mit bei Kathi Stadt. Aber ich finde das eben voll interessant und auch voll cool, wie professionell du das handelst, weil du könntest ja theoretisch sagen, okay, ich mache jetzt für jeden Schrott Werbung. Natürlich ist es dann vielleicht weniger glaubwürdig, was du dann so postest. Ja. Aber ich meine, du bist ja relativ jung und das, dass du da dich nicht so beeinflussen lässt und dann sagst, okay, ich mache das, was ich will und dann so, ich würde das Ganze erst auch probieren, weil das ist ja auch so auch die Frage eines Geldes oder wenn du denkst, oh, die Marke ist so cool, die will ich unbedingt haben. Also das kann, glaube ich, schon und wird auch bestimmt viele beeinflussen, die jung sind und auf Social Media aktiv sind. Und das finde ich irgendwie voll cool, dass du da so voll die Kontrolle hast und das so handelst.
Ja, man muss halt irgendwie seinen Values so treu bleiben.
Ja.
Also wenn es McDonald's herkäme, wäre ich auch nicht so, ja, fix. Halt, das ist jetzt vielleicht ein sehr extremes Beispiel, ja. Aber ja.
Aber gut, dass du McDonald's sagst, du baust mir die perfekte Überleitung, weil ich noch eine Sache mit dir besprechen wollte, zum Thema Werbung und zum Thema Junkfood, weil es gibt jetzt viele Studien zu dem Thema, wie Marketing und Konsum in Verbindung stehen, also dass man viel Essenswerbung bekommt und wie sehr es dann einen beeinflusst, ob man das konsumiert. Also sei es, dass viel Junkfood promoted wird auf Social Media, aber auch kann auf der Straße, über das Internet, auf Zeitungen, bla bla. Und dass das dann direkt vor allem Jugendliche und Kinder beeinflusst, das zu konsumieren. Weil zum Beispiel es gibt ja Adblockers für Jugendliche und Kinder auf Social Media, glaube ich, halt für Rauchen, Alkohol, also generell Drogen und Gambling und so. Aber für Essen und vor allem für Junkfood, weil Essen kann ja auch eine Sucht sein, beziehungsweise Zucker kann eine Sucht werden, was jetzt vielleicht gar nicht so thematisiert wird, also in unserer Gesellschaft noch nicht, aber es ja auch schädlich ist und wir zum Beispiel viele Leute haben, die übergewichtig sind, also dass das mittlerweile fast eine Epidemie ist oder in einer Epidemie ist, dass Leute übergewichtig werden und dass es da spannend ist, wie Werbung da einen Teil dazu beiträgt, weil
ja, das stimmt, weil Rauchen und sowas ist halt offensichtlich, dass das schadet, aber wie halt zu viel Zucker und ungesunde Ernährung eigentlich schadet, ist halt mindestens genauso schlimm, aber wieso, weiß ich nicht, vielleicht hängen zu viel Firmen zu viel Geld und zu viel Arbeitsplätze dran, als dass man das so viel thematisieren würde.
Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, in welchem Land, aber in irgendeinem Land in Europa haben sie diskutiert, ob sie nicht Süßigkeitenwerbungen verbieten, vor allem auf Kinderkanälen, weil das eben so einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche hatte.
Ja, genau, darum ging es ja in diesen Studien, das zu erforschen. Die haben ja herausgefunden, dass es wirklich vor allem in dem Alter, weil jetzt auch die Kinder, die Social Media haben oder Instagram haben, ja immer jünger werden. Also zum Beispiel, ich hatte mit 11 noch kein Instagram und glaube ich mittlerweile ist es jetzt nicht so ungewöhnlich. Und dass die dann vielleicht auch einfacher beeinflusst werden von Werbung und sind so, wow, das sieht so gut aus, das würde ich gerne probieren. Das heißt, diese Marketingstrategie fährt halt auch sehr gut.
Ich habe ja auch in einer Studie mal gelesen, was eigentlich sehr interessant ist, dass vor allem Kinder und Jugendliche darunter leiden, weil bei denen ein Teil vom Gehirn noch nicht so voll entwickelt ist, der eben dafür sorgt, dass man solchen Reizen widerstehen kann. Das heißt, wenn ein Erwachsener zum Beispiel seinen Burger sieht und Fries, ist er so, okay, schaut gut aus, aber ich weiß, es ist nicht gut. Und bei Kindern und Jugendlichen ist halt dieses, ich weiß, es ist nicht so gut, noch nicht so entwickelt, deswegen fällt es ihnen viel, viel schwerer, dem zu widerstehen.
Das ist so lustig, dass du es sagst, weil genau die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war genau zu dem Thema, so das jugendliche Gehirn sich verändert und das ist halt eben so, dass der präfrontale Kortex, also der Teil des Gehirns, der ganz vorne ist, der wird zuletzt entwickelt, das ist so die Kontrollinstanz, die sagt so, okay, Leute, wir müssen vernünftig sein und das Belohnungszentrum ist so richtig hyped während der Pubertät und während den Jugendjahren und ist so, wow, wir wollen Belohnung und Jugendliche reagieren viel stärker auf Zucker und auf Belohnungen und so und dann springt es halt noch mehr an.
Ja, die Endorphine, es werden glaube ich viel mehr Endorphine freigeschalten und einfach diese Kombination aus viel mehr Endorphine und viel weniger so Balance
ist. Und dann ist man vielleicht anfälliger für solche Werbung auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Junkfood-Werbung auf Social Media gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich da halt in so einer Bubble bin, so vegan, vegetarian, essen. Aber ich sehe vor allem, muss ich sagen, so McDonald's, Burger King-Werbung und andere Junkfood-Lokale und Ketten so auf der Straße, diese ganzen Plakate und so, muss ich sagen.
Ich auch. Also wahrscheinlich auch, weil der Algorithmus halt sehr auf uns abgestimmt ist.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Teil. Die liebe Kathi hat sich jetzt noch drei Statements ausgedacht. Vielleicht kommt die Kategorie schon bekannt vor. Es handelt sich um zwei Lügen und ein Haverer. Das ist die Kategorie, die immer zum Einsatz kommt, wenn ich eben Besuch habe in diesem Podcast. Und da geht es darum, dass es drei Statements werden vorgelesen und ein Statement davon stimmt, zwei sind falsch und ihr könnt wie immer auf Instagram unter Nasenlauf und Haverer abstimmen, was ihr glaubt ist richtig und was ist falsch. Also eigentlich stimmt ihr für das Richtige ab und die anderen beiden sind logischerweise falsch. Und das ist so ein bisschen dazu da, um zu schauen, okay, wie gut habe ich jetzt eigentlich meinen Stargast oder meine Stargästin kennengelernt, was habe ich so ein bisschen über sie herausgefunden und vielleicht noch ein paar kleine Fun Facts. Und deswegen, Kathi, die Bühne gehört dir, erzähl mal, was du so vorbereitet hast.
Also, hier kommen drei Statements. Nummer uno ist, ich war noch nie bei McDonald's essen. Nummer zwei ist, ich habe sehr sauber gegessen als kleines Kind, also mich sehr, sehr selten angepatzt, zur Freude meiner Eltern. Oder Nummer drei, ich habe in einem sehr feinen Lokal Austern ausgespuckt, weil sie mir gar nicht geschmeckt.
So, ich weiß die Antwort schon, zum Glück. Sonst würde es mir sehr schwer fallen, glaube ich. Alle, finde ich, wirken sehr reasonable. Deswegen einfach, die werden dann auf Instagram, wenn ihr sie hört, die nächsten Tage poste ich die dann und dann könnt ihr abstimmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. So, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben schon gerade gemerkt, wir können beide nicht mehr reden oder vor allem ich kann nicht mehr reden. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Was sind so deine Pläne, deine Ziele so für die Zukunft? Was wünschst du dir vielleicht so? Wie siehst du die Zukunft deines Foodblogs und deiner Instagram-Seite?
Ich habe keine spezifische Zukunft mehr ausgemalt, muss ich sagen, weil halt alles sehr nebenbei ist und ich mich jetzt nicht stressen wollte und es mehr als Hobby behalten wollte. Also ich werde jetzt mal schauen, auch im nächsten Jahr, im letzten Jahr der Schule, wohin die Reise geht, um mich danach entscheiden, ob ich eher was in die Richtung machen möchte oder ob ich so nebenbei behalten möchte. Aber auf jeden Fall, also es wird noch weitergemacht. Dann schauen wir, wie es sich entwickelt.
Sehr gut, ich glaube, wir freuen uns alle. Das heißt, das ist eher, du willst es schon weitermachen, auch die nächsten Jahre, so wäre der Plan. Außer es kommt dazwischen natürlich. Aber,
ja.
Du kannst keine Lust mehr.
Genau, aber so vermutlich mache ich jetzt in irgendeiner Art und Weise darin weiter.
Unbedingt. Wir brauchen deine Rezepte und deinen Input. Und deswegen hier die dringende Bitte oder Appell, unbedingt bei der Kathi vorbeischauen. Wirklich, kocht was nach. Das wollte ich noch ansprechen, das habe ich voll vergessen zu sagen. Wie das so ist, weil bei dir sieht immer das Essen so fancy aus. Und ich hatte am Anfang, wie ich es nachgekocht habe bei dir, war ich voll anxious, dir das zu schicken, weil ich so war, so, das ist gar nicht so schön wie bei ihr. Das sieht aus wie, kam es jetzt eine Dreijährige gekocht und bei dir sieht das immer so sternkochenmäßig aus.
Das ist gar nicht, war auch nur auf den Fotos.
Also, wenn du so kochst, ist bestimmt immer alles voll sauber, oder?
Das ist echt lustig, wenn ich für mich koche, oder für meine Family, alles immer sauber. Wenn ich für einen Blog koche, da kann ich einfach ein Rührei machen und die Küche schaut aus wie ein Saustall. Ich weiß nicht wieso, vielleicht stresst es mich innerlich, dass ich dann auch was fotografiere, aber da schaut es aus, das ist unglaublich.
Echt? Ja. Aber man sieht es nie auf den Instagram-Stories. Ja, genau so. Und rund um dich herum ist Chaos. Also eben, da unbedingt vorbeischauen. Ich habe eben, wie gesagt, auch schon mal was nachgekocht und es war sehr gut. Auch wenn es nicht so toll aussah wie bei dir, aber es hat gut geschmeckt.
Es sah sehr, sehr gut aus.
Das ist das Wichtigste, dass es gut schmeckt. Und ich danke euch mal wieder fürs Zuhören und dich. Ich finde, du hast das super gemacht, super professionell, so wie ungefähr alles, was du gemacht hast, gefühlt. Also vielen Dank, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, danke dir für die Einladung. Es war mir eine Ehre, in diesem coolen Podcast zu sprechen. War sehr lustig.
Ja.
Und danke an alle, die bis jetzt dabei geblieben sind, trotz aller Sprachfehler.
Ja, aber das sind sie, glaube ich, schon gewohnt im Podcast. Und ich habe sehr viel Spannendes erfahren und es hat mich sehr gefreut. Und es würde mich auch über eine zweite Folge freuen.
Ja, ich mich auch sehr.
Und wir hören uns nächste Woche eigentlich. Als kleiner Teaser, die Kathi ist bei der nächsten Folge auch wieder dabei. So viel sei gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube, wir verabschieden uns jetzt. Ciao. Magst du deinen Instagram-Namen noch sagen, damit alle vorbeischauen können?
Ich buchstabiere ihn vielleicht.
Okay,
go ahead. Also UNEPTTUINIERE. Nein, ich habe es vergessen.
Nicht so wichtig. Ich vertag sowieso auf Instagram, da könnt ihr gerne vorbeischauen.
Irgendwie kommt noch ein S.
Ja, ich hoffe, ich schreibe es richtig, dann können die Leute es finden.